In welchen Zeiten leben wir, in welcher Gesellschaft leben wir und was ist das mit dem Wirtschaftssystem, wo kommt das Geld her und wie läuft das eigentlich? Das ist alles so schwer zu verstehen, zu durchsteigen, weil es eben so komplex ist. Es gibt keine einfachen Antworten, aber man kann sich den Dingen nähern und vielleicht noch Fragen stellen. Und das tut eine Zeitschrift Oxy, Wirtschaft anders denken. Und einer der Blattmacher ist Tom Strohschneider und ich freue mich, dass ich wieder mit ihm sprechen kann. Hallo Tom.
Hallo Carsten, schönen guten Morgen.
Ihr habt wieder mal ein Blatt gemacht, auch in diesen Zeiten. Es ist ja wirklich tatsächlich noch ein Blatt, also es wird gedruckt und es gibt es natürlich auch digital. Und da konnte es ja eigentlich nur ein Thema geben und das ist Covid-19 und Corona. Aber das steht ja eigentlich für die Krise schlechthin, könnte man das so sagen?
Ich glaube, Corona ist so eine Art Brennglas. Ne? Mhm. Also wir sehen durch die politische, staatliche, gesellschaftliche Bearbeitung dieser Pandemie ja ganz viel, was Corona eher zum Vorschein bringt, was gar nicht jetzt wegen Corona ist, sondern was immer schon auch falsch gelaufen ist. Nun kann man sagen, von links ist es immer kritisiert worden. Aber also Recht haben möchte man, gerade vor dem Hintergrund, das ist ja doch eine ganz, ganz bedenkliche Entwicklung als nicht. Aber wir haben uns Corona schon ein paar Mal in diesem Jahr auf den Zettel genommen und so ein bisschen dabei auch gemerkt, wie schwierig es ist, auch durchaus analytisch das Ganze in den Griff zu bekommen, über etwas zu schreiben, was sich unter der Hand dynamisch entwickelt, wo es neue Dinge gibt, wo es kaum Erfahrungshorizonte gibt, weil man natürlich jetzt die spanische Grippe von 1819 irgendwie nicht zum Maßstab machen kann oder die Pestausbrüche der früheren Jahrhunderte. Und überhaupt belastbare Zahlen zu bekommen, wirklich zu sehen, was man prognostisch schon fortschreiben kann. Also wie wird es weitergehen, was wird sich ändern? Das ist ja furchtbar schwierig. Wir waren auch ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, das ist ja eine Lehre dieses Jahres. Prognosen sind schwierig, insbesondere wenn sie Zukunft betreffen und in Pandemiezeiten umso mehr.
Die wunderbare Ulrike Baureitel, die kennt sich ja nun wirklich mit dem Gesundheitssystem aus. Sie beschäftigt sich seit Jahrzehnten damit. Ihr Urteilsvermögen, das finde ich ganz gut, weil sie tief recherchiert. Und sie hat einen Artikel in der aktuellen Oxy-Ausgabe geschrieben, was von Corona übrig bleibt. Da spricht sie von Epochenbruch und der Pandemie als Probe auf die Funktionsfähigkeit der Daseinsfürsorge und die Tragfähigkeit sozialer Beziehungen. Darüber kann man aber schon reden, darüber kann man eigentlich auch schon urteilen, oder? Also wie ist die Tragfähigkeit sozialer Beziehungen und wie sieht es aus mit der Daseinsfürsorge? Da haben wir wieder das Brennglas, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Es ist natürlich irgendwie für alle leicht verständlich, dass wir sehen, wie wenig resilient eine so reiche Gesellschaft ist, wenn etwas auf sie zukommt, was über das normale Maß an zum Beispiel gesundheitspolitischer Vorsorge hinausgeht. Und wenn wir heute uns Nachrichten anschauen, die Gesundheitsämter sind überlastet, die Krankenhausbetten laufen voll, es gab lange Zeit zu wenig selbst medizintechnische Material und so weiter, um so eine Pandemie zu bekämpfen, dann muss man sich natürlich schon fragen, was hat es mit der Vermarktlichung von Gesundheitsvorsorge zu tun, was hat es mit dem ewigen Abbau auch des Öffentlichen zu tun, von Stellen angefangen bis hin eben natürlich zu finanziellen Ressourcen. Es gibt aber auch noch andere Ebenen, die ich ganz interessant finde. Also wir haben natürlich eine relativ große Notwendigkeit schneller exekutiver Handlung, um diese Pandemie einzudämmen. Gleichzeitig greift es ja unglaublich stark auch in das ganz private, geradezu körperliche, soziale Beziehungsgefüge ein, sich nicht mehr zu treffen. Unser Verhältnis zur Nähe wird anders. Es gibt erste soziologische Bücher, die so einen Blick vorauswerfen. Ja, geben wir uns denn in 3 Jahren noch die Hände? Wird Masken tragen normal? Was sind eigentlich die gesellschaftlichen Verabredungen, ab denen man dann sagt, so eine Pandemie ist vorbei. Das wird ja nicht auf der Ministerpräsidentenkonferenz beschlossen, sondern hat auch was mit Anpassungen sozialer Strukturen zu tun. Auf dieser Ebene passiert eine ganze Menge und da wird man auch gut beraten sein, das genau zu verfolgen, weil es ja immer soziale, gesellschaftliche, auch ökonomische Auswirkungen hat, wenn sich da tief im Inneren sozusagen gesellschaftlicher Gefüge etwas verändert, bis eben ins soziale Beziehungsgeflecht. Auf einer anderen Ebene, die auch noch eine Rolle spielt und die uns so langsam aber sicher deutlich macht, wie weit wir in so einer modernen Gesellschaft mit so vielen progressiven Stimmen auch vielleicht auch hier und da zurückhängen. Die Menschen sind derzeit Objekte von Gesundheitspolitik, wenig Subjekte. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir eine bisweilen auch übertriebene Rhetorik, die ins Militärische geht, Bekämpfung der Pandemie, die Bundeswehr wird eingesetzt, es wird auf der Basis gesundheitspolitischer Zahlen gesprochen, die sich wie Ziele von Großmanövern ausmachen, aber vom Subjekt her, von den Umständen, von den Lebensverhältnissen der Einzelnen her wird meines Erachtens politisch zu wenig gedacht. Allerdings glaube ich, dass man sieht, welche Potenziale sind, wenn solidarische Leute im Kiez sich gegenseitig helfen, wenn die Notwendigkeit, dass man körperliche Nähe einschränkt, gewissermaßen mit einer sozialen Nähe kompensiert wird, mit Hilfe, mit Achtsamkeit. Und in anderen Ländern, die teils weitaus schwierigere Ausgangsbedingungen haben, gibt es sowas wie Community Health Ansätze, also einer von unten gedachten Form von Gesundheitsvorsorge, die nicht den Staat ersetzen soll, sondern die ihm gewissermaßen ein persönliches, ein subjektives, ein solidarisches Unten, ein Fundament vermittelt, in dem auch klüger möglicherweise regional gezielter auf bestimmte Lebensverhältnisse stärker orientiert auf sowas wie Pandemien reagiert wird. Ich glaube, da ploppen jetzt so ganz viele Sachen auf, neue Erkenntnisse, neue Erfahrungen, auch neue Widersprüche. Und wir sollten nicht den Fehler früherer Pandemien machen, denn das ist ja ein ganz großes Signum historischer Pandemien. Sie geraten dann schnell in gesellschaftliche Vergessenheit. Also das, was dieses Brennglas Corona zeigt, sollten wir auch in den nächsten Jahren immer ganz oben auf unserer Liste politischer Bearbeitung haben.
Stefan Kaufmann stellt ja die Frage, ob das System relevant ist. Selbstverständlich, das System, in dem wir leben, es ist ja ein waberndes, meanderndes, fluides System. Und er versucht die Frage zu beantworten, was in dieser Gesellschaft wirklich sein muss. Erst kommt das Fressen, dann die Moral, aber die Reihenfolge, naja, ist immer so die Frage. Also wir wollen essen, wir wollen schlafen, wir wollen wohnen, wir wollen uns begegnen, wollen wir arbeiten, weiß ich nicht. Er hat so 9 Punkte genannt. Kannst du dich mit den 9 Anmerkungen anfreunden?
Ich kann mich damit sehr anfreunden. Es ist ja ein ganz, ganz origineller Versuch, mal auch anhand eines Begriffs, den ich für ein bisschen überstrapaziert halte, nämlich der Systemrelevanz, doch abzuklopfen, was eigentlich die wirklichen Maßstäbe dieser Gesellschaft sind. Und natürlich muss man sich die große, große Frage stellen, warum und mit welchen Konsequenzen die politische Bearbeitung der Pandemie momentan vor einigen Jahren Bereich der persönlichen Freiheit, der Freizeit hineinreicht, auch der Kultur, während doch eine große Zurückhaltung an den Tag gelegt wird, wenn es darum geht, ich will ja nicht mal jetzt auf Betriebsschließung hinaus, aber eine radikale und im Sinne der Beschäftigten gedachte Form von Gesundheitsschutz, ja durchaus auch politische Eingriffe in das, was so Eigentumshoheit ist, aber dann müssen halt Schichten auseinandergezerrt werden, dann brauchen wir andere Transportsysteme. Da wird dann schon ganz schnell deutlich, dass dieses Reden von Systemrelevanz uns so ein bisschen in die Irre führt. Aus einer linken Perspektive muss man schon auch die polemische Frage stellen, wollen wir eigentlich die Dinge schützen, die systemrelevant sind, also für eine auf Marktwettbewerb, Konkurrenz und Rendite orientierten gesellschaftlichen Ökonomie? Oder wollen wir gesellschaftsrelevante Sachen in den Vordergrund schieben? Und für mich sind die Pflegerinnen und Pfleger, die Beschäftigten in den öffentlichen Daseinsvorsorgebereichen, die Fragen der auch institutionellen Solidarität wie Hilfen, Sozialsysteme und so weiter, die sind für mich weniger systemrelevant als denn doch gesellschaftsrelevant. Und da gibt es, glaube ich, auch eine Möglichkeit, Perspektiven der öffentlichen Debatte so ein bisschen umzulenken. Also wie gesagt, Corona ist ein großer Lernprozess und vielleicht lernen wir auch dabei, besser zu unterscheiden, was systemrelevant ist und was gesellschaftsrelevant ist.
Das ist ja die große Frage, was von der Pandemie bleibt. Also bleibt die Pandemie, werden sich gesellschaftliche Verhältnisse tatsächlich verändern? Und was ändert das an den politökonomischen Verhältnissen? Das versucht ja Heinz Bottrop zu beantworten. Da wird es dann schon sehr theoretisch mit dem antizyklischen Keynesianismus, dass das nicht reicht, sagt er. Aber klar ist, dass jetzt Geld da ist, dass sowas wie Schuldenbremse auf den Prüfstand sollte und tatsächlich der Staat seiner Verantwortung gerecht werden könnte?
Naja, also ich bin immer ein bisschen vorsichtig bei Euphorie, Krisen betreffend. Ich glaube, wir Linken sollten nicht den Fehler machen, die Idee, Krise als Chance überzustrapazieren. Wir haben uns da in der Vergangenheit zu oft selbst blamiert. Wir haben bei der Finanzkrise den Neoliberalismus bereits abgesungen, aber er ist natürlich in bestimmter Form geblieben. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt natürlich auch doch deutliche Verschiebungen gesellschaftspolitisch, was bestimmte Fragen wie zum Beispiel Austeritätsdenken, du hast es angesprochen, Schuldenbremse, schwarze Null angeht. So, und da leben wir jetzt in einer Zeit, in der sich die politisch-gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber verschärft, einfach weil es dynamischer, schneller und auch was die Dimensionen angeht natürlich größer ist. Ja, wir sehen das ganze Gerede vom Staat als schwäbische Hausfrau ist ja gar nicht unbedingt nötig. Es wird ja gerade gezeigt, dass etwas erreichbar ist, auch politisch unter Bedingungen, die es in den vergangenen Jahren ganz schwer gemacht haben, zum Beispiel über kreditfinanzierte Gestaltung oder Hilfe nachzudenken. So, und da muss man jetzt Glauberei, man kann nicht erwarten, dass Corona die Verhältnisse verändert, sondern die Verhältnisse der durch Menschen verändert. Und wir sind da auch beraten, gut, vielleicht nicht zu viel Optimismus zu machen, aber auch nicht zu viel Schwarzseherei. Natürlich kann es sein, dass sich Fragen wie austeritätspolitische, institutionelle Verankerung, wie die Schuldenbremse auch über diese Krise hinaus verstetigen und man einfach dabei bleibt. Gleichzeitig sehe ich ein großes Reservoir an Potenzial auch in der Gesellschaft. Geht vielleicht ein bisschen unter, weil wir zu sehr den Fokus richten auf absurde sogenannte Querdenker, auf Rechtsradikale, die da die Unsicherheit in manchen Teilen der Bevölkerung versuchen zu bewirtschaften mit ihren gefährlichen Thesen, auch Unsinn und Irrationalität. Aber das ist ja nicht die Mehrheit. Und ich glaube, ein Gespräch jetzt darüber verstärkt zu suchen, was ist eigentlich machbar, um aus dem Stand der jetzigen Dinge in eine neue, sozusagen einen neuen Weg zu beschreiten, also auch vielleicht noch eine neue Entwicklungsrichtung einzutreten. Das macht aber, wie gesagt, nicht die Pandemie, sondern die Pandemie verursacht eine politische Störung, die die Möglichkeit erhöht, dort einzugreifen. Aber passiert nicht alleine. Und du hast es angesprochen. Was bleibt von Corona? Wir werden sicherlich noch in den nächsten vielen, vielen Monaten mit Fragen politischer Pandemiebekämpfung uns herumschlagen müssen. Wir werden viel darüber lernen müssen, wie gesundheitspolitisch Resilienz, also eine Form von Strapazierfähigkeit von Gesellschaften aufzubauen ist. Wir sind jetzt schon ganz tief in einer politischen Auseinandersetzung über die Frage, wer trägt eigentlich die Kosten dieser Krise? Sind ja viele Kredite aufgenommen worden. Wie wird Haushaltspolitik in den kommenden Jahren aussehen? Setzt sich ein Modell durch, was danach nach Konsolidierung schreit und gewissermaßen das, was jetzt als Möglichkeitsraum sich eröffnet hat, sofort wieder zumacht und dann wahrscheinlich mit gravierenden Kürzungen, gerade in freiwillige, in öffentliche Leistungen hinein, versucht, auf den alten Stand zurückzukehren? Oder gibt es eine Form von politischer Dynamik, die von unten getragen werden muss, die aus den Gewerkschaften, aus der Zivilgesellschaft, aus den Communities, aus den Kiezen, von den Menschen einfach auch gewollt werden muss? Diese Erkenntnisse, die wir durch die Corona-Pandemie bekommen haben, also Stichwort Brennglas, dann auch endlich in politische Handlungsmuster zu überführen, dass sowas länger dauert als die Pandemie in ihrer Hochzeit, finde ich auch völlig nachvollziehbar. Aber umso wichtiger ist es, nicht nur auf die Aktualität zu gucken, nicht nur auf die Tageszahlen, sondern eben doch auf die gesellschaftliche Tendenz von solchen Brüchen, die wir im Alltag, in unserem Leben, in unserer Arbeit, in unserer Kulturrezeption uns ja jeden Tag spüren.
Eine, die da ziemlich optimistisch ist und mir erscheint, ist Friederike Habermann. Sie zeigt ja Alternativen auf und sagt, es könnte ein Wendepunkt sein und beschreibt erste Schritte der Transformation, die sich abzeichnen. Sie sagt, wie du das sagst, wir müssen diese Schritte nur gehen. Das ist ja eigentlich ein angenehmer Optimismus, der einen nicht so niederschmettert, oder?
Wir brauchen natürlich einen gewissen Optimismus. Wir brauchen auch eine lebendige Hoffnung, dass Veränderung möglich ist. Wir müssen den Leuten auch Mut machen, dass jetzt hier nicht nur so ein Krisenregime über uns hereingebrochen ist, was den Alltag verändert, sondern dass daraus die Gesellschaft auch die Erkenntnis des Umsteuerns irgendwie ziehen kann. Gleichzeitig ist es so, dass man aus der Erfahrung wiederum genauso pessimistisch im Verstand bleiben muss. Natürlich ist es schwer, auch einfachste Schritte der Transformation einzugehen. Ich denke an politische Mehrheiten, die dafür erreicht werden müssen. Ich denke an die Widersprüche bei der Frage, wenn wir zum Beispiel über ein Recht auf Homeoffice, um es mal an so einem ganz kleinen Beispiel zu verdeutlichen, reden, dann ist es natürlich völlig vernünftig, die rechtlichen Absicherungen von Homeoffice-Arbeit, was Datenschutz, was Arbeitszeit, was möglicherweise auch die betriebliche Finanzierung der individuellen Kosten angeht, jetzt zu diskutieren. Gleichzeitig müssen wir natürlich sehen, dass Millionen Leute nicht ins Homeoffice kommen, weil eine Straßenbahn sich nicht von zu Hause fährt. So, und da auch zu verbinden zwischen Milieus, Berufsgruppen, zwischen unterschiedlichen individuellen oder Gruppeninteressen, wird ja nicht so einfach sein. Trotzdem, Veränderung ist machbar. Und ich glaube, dieser lebendige Gedanke, dass wir stark genug sind, dass wir vernünftige Vorschläge haben, dass es sinnvolle Zielorientierung gibt, ist ganz wichtig, weil das ist etwas, was ja auch über Corona hinausgeht. Wir dürfen uns nicht in so einer Alternativlosigkeits-Wabersuppe irgendwie den Kopf einziehen. Das hat die andere Seite über Jahrzehnte ganz gut hinbekommen, dass viele Leute denken, es geht ja eh nicht anders. Nee, es geht anders. Dafür müssen wir aber unseren Beitrag leisten. Das kann jeder tun. Da gibt es politische, zivilgesellschaftliche, individuelle Form von Solidarität und sowas. Und die Hoffnung, die Idee, dass man tatsächlich auch zu anderen Umgangs- und Verkehrsformen kommen kann, dass es nicht immer um Konkurrenz, um Wettbewerb, um Preise gehen muss, sondern um die gesellschaftliche Nützlichkeit zum Beispiel von Dingen, um die Frage, wie wir solidarisch unsere Gesundheit schützen, ohne dabei immer als allererstes daran zu denken, ob die Pharma-Mafia daran verdient oder die Gesundheitsanbieter, die als Kapitalgesellschaften inzwischen immer mehr in die öffentliche Daseinsvorsorge hineinbrechen. Kurzum, Hoffnung machen, Mut machen ist wichtig. Und dann kommen wir vielleicht dazu, auch eine Stimmung so ein bisschen hinüber zu retten, die uns an anderen ganz, ganz wichtigen Stellen auch hilft, gesellschaftlich notwendigen Wandel in Gang zu setzen. Denn was in Zeiten der Pandemie nicht vergessen werden darf, wir haben Zeiten der Klimakrise, da ist mindestens genauso dringlicher Handlungsbedarf. Da haben wir einen Zeitfaktor, der uns geradezu auch verpflichtet, relativ schnell und zügig umzusteuern. Und das machen die Leute nicht mit, wenn sie Angst davor haben. Es ist ja auch nichts, was sie sozusagen als Objekte irgendwelcher Planspiele, wie so Marionetten durch die Gegend führen soll, sondern es soll ja auch eine selbsttätige, mutmachende, sich selbst anfeuernde Fröhlichkeit der Veränderung bei den Leuten sein. Und dazu brauchen wir auch, glaube ich, bei aller Schwierigkeiten, bei allem Skeptizismus, was die Durchführbarkeit und die Probleme angeht, die danach auf uns zukommen, brauchen wir auch ein Stück weit Mut und Hoffnung.
Hm. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Linke sich aber doch ablenken lässt von meinetwegen Luxusdebatten oder Debatten, die sich besser anfühlen. Also wenn man sich an den Querdenkern abarbeitet, wenn man diese Identitätsdebatte führt und diese Trennung, es gibt die alte Linke, es gibt die identitäre Linke, dass das dann so die Kräfte raubt. Und ich hänge immer noch an einem Artikel im Oxy, Philipp Blees schreibt, die Individualisierung von Geschlechterungerechtigkeit verhindert eine feministische Ökonomik. Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Also wenn man dieses Problem individualisiert, dann verhindert das eine feministische Ökonomik. Ich hänge an diesem Artikel noch, weil ich nicht ganz klar komme drauf. Geht es da um Identität oder worum geht's?
Nee, also es ist ja kein Problem, mal auf einen Artikel nicht klarzukommen. Das geht mir übrigens ganz oft so. Und im günstigsten Fall habe ich dann was gelernt, was ich bisher nicht gesehen habe. Aber hier ist was gemeint, was ich glaube gar nicht so unwesentlich ist. Wir haben früher das progressive Lager auf die Theorie stärker in gesellschaftlichen Strukturen gedacht und nicht so sehr in individuellen Verhältnissen oder Beziehungen. Also die Frage, ob jemand ganz subjektiv von etwas betroffen ist, ist für ihn psychologisch und individuell total wichtig. Aber eine politische Bearbeitung geht vor allen Dingen dort, wo wir die politischen Strukturen, die gesellschaftlichen Strukturen ändern, die zum Beispiel zu Leid, Zurückgesetztheit, Ungleichheit oder so führen. Das ist nicht eine Frage persönlicher Anschauung, auch wenn es sich in uns als persönliche Anschauung natürlich materialisiert. Wir erfahren Ungleichheit erstmal persönlich, wir erfahren Zurücksetzung individuell, wir erfahren gesellschaftliche Strukturprobleme auch erstmal sozusagen als Einzelperson. Und es ist auch wichtig, das zu berücksichtigen, aber eine Änderung kriegen wir hin, wenn wir theoretisch und dann am Ende auch praktisch die gesellschaftlichen Strukturen ändern, die zu Ungleichheit zum Beispiel führen. Es ist nicht eine Frage, die sich dadurch erledigt, dass ich anders spreche, sondern ich muss den Raum der gesellschaftlichen Strukturen verändern. Und dann wird auch das gesellschaftliche Sprechen darüber anders, wenn man zum Beispiel jetzt an Ungleichheitsverhältnisse oder an genderpolitische Konkurrenzen und so weiter denkt. Und ich glaube, darauf läuft es hinaus. Lasst uns mehr gesellschaftspolitisch denken. Lasst uns dabei nicht vergessen, dass sich gesellschaftliche Strukturen als Konsequenzen in den Einzelnen materialisieren. Aber lasst uns daraus kein Gegenstück machen. Es geht nicht darum, das eine auszuspielen und um das andere zu retten. Es geht nicht um eine Neuauflage von Haupt- und Nebenwiderspruch, so wie wir es in den 70er Jahren vielleicht diskutiert haben, dass manche auch dann dachten, naja, wenn man jetzt den Kapitalismus verändert oder abschafft, dann würde sich auch alle möglichen Probleme ändern. Das hat sich ja schon in früheren Zeiten gezeigt, dass sich gerade zum Beispiel interpersonale Verhältnisse Männlichkeitsdominanz, Rassismus und so weiter nicht unmittelbar aus den Fragen von Ungleichheitsstrukturen erklären lässt, aber sie haben damit zusammen einen starken Zusammenhang. Und ich glaube, diese kleine Mühe müssen wir uns unterziehen, Widersprüche und Komplexitäten zu denken, um uns nicht auf das Feld einfacher Schwarz-Weiß-Debatten führen zu lassen. Denn daran hat eigentlich nur die andere Seite ein Interesse, weil es am Ende politisch zu Spaltung führt, weil es am Ende politisch zu Entmutigung führt oder zu Individualisierung von politischen Fragestellungen. Am Ende müssen wir die Gesellschaft grundlegend verändern und dafür brauchen wir aber auch alle Einzelnen. Also das zeigt vielleicht, wie breit dieser Bogen ist, wie viele Dinge man mal da auch zusammendenken muss.
Abschließend mit den Worten von Paul Masson. Ein kaputtes Modell, Klima, Ungleichheit, Corona, das fasst alles zusammen, aber es hilft ja alles nichts. Wir leben in diesem System. Sich zu politisieren, sich zu engagieren, sich einzumischen, ist ja mal ein Anfang oder eigentlich die Bedingung für gesellschaftliches Leben, oder?
Auf jeden Fall. Und wir sollten mehr darüber reden, denn es passiert längst. Und ich finde, wenn wir mehr über die Fragen zum Beispiel tarifpolitische, gewerkschaftspolitische Auseinandersetzungen unter dem Eindruck von Pandemie sprechen, wenn wir mehr darüber sprechen, was es an Möglichkeiten gibt, in Kiezen, in Bezirken, in kleineren Städten solidarische Netzwerke aufzubauen. Das hat es alles gegeben. Es gibt es noch. Es gehen immer noch Leute für ihre Nachbarinnen einkaufen, weil die vielleicht stärker gesundheitlich bedroht sind. Und daraus zu lernen, das zu verstetigen, daraus so eine Form von neuer Beziehungsweise zu machen, wie Bini Adamczak das sehr, sehr schön beschrieben hat in einem ihrer Bücher. Also so eine Form von nicht nur vom Staat her gedachter Solidarität, sondern von uns gedachter und praktizierter, also auch gelebter Solidarität. Und da können wir viel daraus lernen. Und da wäre es natürlich schön, wenn wir uns alle da auch drin irgendwie engagieren könnten.
Du engagierst dich bei einer Wirtschaftszeitung Wirtschaft anders denken, aus linker Sicht Oxy, nachzulesen unter oxyblog.de oder in der gedruckten Ausgabe 11/2020 die Monatszeitung Oxy. Und einer der Macher ist Tom Strohschneider. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für mich und ich freue mich über die Lektüre von Oxy und dir noch einen schönen Tag. Was ist denn das Thema der nächsten Ausgabe? Ist es schon klar?
Ja, wir werden uns im Dezember mit der politischen Ökonomie der Zeit beschäftigen und ich glaube, das ist nicht nur ein theoretischer Bezugsrahmen, sondern da geht es ja auch um was ganz, ganz unmittelbar Wichtiges. Gesellschaftliche Auseinandersetzungen müssen immer auch durch so eine Zeitbrille betrachtet werden. Wir sehen es bei der Klimakrise, da ist nicht mehr viel Zeit, da müssen wir schneller agieren. Der Kapitalismus selber ist ja auch, wenn man so will, eine Zeitgesellschaft. Da wird auf zukünftige Rendite alles ausgerichtet. Und um diese Fragen wollen wir uns mal kümmern. Warum versuchen wir eigentlich, das Leben von Tieren zu verkürzen, indem wir sie massenindustriell zum Verspeisen aufbereiten, während wir gleichzeitig das Leben von Menschen verlängern, nicht als Gegensatz gedacht, sondern da drin verbergen sich, glaube ich, kleine Erkenntnisse und Wahrheiten über den Zustand dieser gesellschaftlichen Verhältnisse.
Ich habe jetzt schon Lust, die neue Oxy-Ausgabe zu lesen. Danke, Tom Strohschneider, und einen schönen Tag. Tschüss.
Schönen Tag. Tschüss.